ARD.
Ich habe an keiner Stelle meiner Dissertationsarbeit vorsätzlich getäuscht oder betrogen.
Zurückgetreten ist sie trotzdem. Man könnte sagen, außerordentliche Kündigung zum Monatsende, auch wenn das im politischen Universum formvollendeter ausgedrückt wird. Wenn Senatsmitglieder die Reißleine ziehen, dann bitten sie um ihre Entlassung. Und der Chef im Ring, also der regierende Bürgermeister, der kann dem dann nachkommen oder eben auch nicht. Hier war es also Manja Schreiner, die Verkehrssenatorin, die um ihre Entlassung bat. Wegner hat das Entlassungsgesuch angenommen und ich würde sagen, das ist genug Gesprächsstoff für eine neue Ausgabe der Spreepolitik. Was war da los? Wie ist das gelaufen? Und ja, wie geht's jetzt weiter? Ein zweites wichtiges Thema haben wir auch noch auf dem Zettel, den Verfassungsschutzbericht, der diese Woche in Potsdam vorgestellt wurde. Ich bin Thorsten Gabriel aus der landespolitischen Redaktion des RBB hier in Berlin und sage herzlich willkommen. Ja, das war journalistisch eine dieser abenteuerlichen Wochen und insbesondere der vergangene Dienstag. Und wir waren, muss man sagen, im Wesentlichen zu dritt in unserer Redaktion damit voll beschäftigt, uns um Manja Schreiner und ihren Rücktritt zu kümmern. Die beiden anderen, das waren Sabine Müller und Boris Hermel. Und eigentlich hätte ich ganz gern mit beiden hier gesprochen. Aber Boris Hermel ist aus Gründen, die wir auch noch besprechen werden, gerade jetzt verhindert. Deswegen ist nur Sabine bei mir. Ich begrüße sie umso herzlicher. Hallo Sabine.
Hallo Thorsten.
Lass uns doch mal ein bisschen Landespolitik-Redaktion behind the scenes machen und versuchen mal erstmal diesen Dienstag zu rekonstruieren. Wir haben am Morgen um kurz nach neun unsere tägliche Sitzung. Das ist quasi so unser Kita-Morgenstuhlkreis.
Genau, ja. Wir so. Fassen uns an den Händen und sagen, es wird ein guter Tag.
Genau, und werfen unsere Planung über den Haufen, die wir alles schön uns vorbereitet hatten. Und genau so war es diesmal auch. Und da war es dann so, die Sitzung war fast durch und auf einmal bekam ich einen Anruf. Und da war die Pressesprecherin der Verkehrssenatorin dran und sagte, 11 Uhr, Statement, Verkehrssenatorin, ganz wichtig, alle antreten. Und da war uns klar, der Tag nimmt eine ganz andere Wendung.
Genau, und wir hatten vor allem, weil dienstags wir auch immer planen, die nächste Woche und auf die nächste Woche geguckt hatten und hatten uns nochmal vorgemerkt, in der nächsten Woche will nun die Uni Rostock aber wirklich was sagen zur Doktorarbeit von Manja Schreiner, weil die hat uns das ja eigentlich seit Jahresbeginn immer mal angekündigt und gesagt, ja, also irgendwie im Februar kommt was, nee, im März kommt was, dann vielleicht doch Anfang April und nie kam was und jetzt hatte sie dann aber gesagt, nächste Woche kommt wirklich was. Deswegen haben wir eigentlich gedacht, ein paar Tage haben wir noch Zeit.
Vielleicht ist das der gute Zeitpunkt, auch nochmal ganz kurz jetzt die Vorgeschichte zu beleuchten für alle, die sagen, Manja W. und Schreiner und zurückgetreten. Was war denn da nochmal? Also, wir hatten bis vor kurzem eine Verkehrssenatorin von der CDU, Manja Schreiner. Die hat vor allen Dingen Schlagzeilen gemacht mit einem Radwegestopp, der dann zwar kein richtiger keiner
Denkpause
war.
Denkpause hat sie das, glaube ich, genannt. Ne?
Genau, also kommunikativ alles nicht so wahnsinnig glücklich gelaufen, kann man sagen. Vor allem aber gab es dann im vergangenen August auf einmal die Meldung, dass wohl möglicherweise auch bei ihrer Doktorarbeit nicht alles ganz sauber gelaufen ist.
Genau, und das kam tatsächlich über so ein Fachzeitschrift, wo ein Artikel erschienen ist, wo ein Kenner der Materie schrieb über Plagiate und vor allem sogenannte Bauernopfer. Das sind jetzt so nicht die ganz himmelschreienden Plagiate, sondern welche, wo man meistens dann schon schreibt, ich habe aus dieser und dieser Arbeit was übernommen, wo man dann aber nicht das komplette Ausmaß der Übernahme anzeigt. Also das sind sozusagen, ich nenne es mal minderschwere Plagiate, aber er hat gesagt, in der Arbeit von Manja Schreiner, Doktorarbeit 2007, wurde ihr der Doktortitel verliehen, seien da schon so einige drin. Und das hat dann wiederum die Plagiatsjäger von Vroni Plagwiki auf den Plan gerufen und die haben sich diese Dissertation dann mal genauer angeguckt und sind zu der Erkenntnis gekommen, also auf mehr als zwei Drittel der Seiten gibt es Plagiate. Ich glaube, bei 13 haben sie gesagt, waren es mehr als 75% der Seite. Also die haben schon gesagt, da ist einiges drin. Und sie haben auch gesagt, es sind auch so ein paar Komplettplagiate drin, auch wenn die meisten Sachen diese Bauernopfern waren. Und da hat man ja Schreiner gesagt, na dann bitte ich meine Uni doch mal, bitte überprüft das. Und diese Überprüfung lief eben dann seit vergangenem Herbst.
Und journalistisch muss man sagen, steckt ja da fast schon so ein bisschen Routine drin. Sie ist ja nun wahrlich nicht die Erste, die unter dem Verdacht stand, vielleicht bei ihrer Doktorarbeit vielleicht geschludert zu haben oder schnell fertig werden zu wollen. Und deswegen war auch klar, da hatten wir auch schon lange vorher rumtelefoniert, wie sieht es denn aus mit der politischen Stimmung? Muss Manja Schreiner eigentlich dann zurücktreten, wenn es so kommt? Also wir waren da schon einigermaßen, alarmiert ist jetzt vielleicht das falsche Wort, aber zumindest vorbereitet. Und ja, in der Tat, da muss man sagen, in dem Moment, als diese Nachricht jetzt kam, die Senatorin will ein Statement geben und es wurde auch gesagt, ja, geht um die Doktorarbeit, da war dann so ein bisschen, das, so stelle ich mir auf einer Feuerwache vor, wenn der Alarm kommt. Also dann gehen alles
die Rutschstange. Genau, die Stange runtergerutscht.
Genau, und ich weiß noch, Boris Hermel, von dem wir ja eben gerade schon sprachen, der war gerade ganz anderweitig unterwegs mit dem Drehen, den musste man dann auch ganz schnell umlenken. Und bei dir war es so, du hattest schon mal Vorarbeit geleistet.
Genau. Wir gehen ja, wie gesagt, nicht unvorbereitet in sowas rein. Wir wussten ja, irgendwann kommt da was. Das heißt, da lag von mir schon mal ein Text, wo die ganze Backstory, die ganze Geschichte davor nochmal erzählt wurde. Es fehlte sozusagen nur der Anfang. Entweder, also Uni Rostock entzieht den Doktortitel, wie geht's jetzt weiter? Oder in dem Fall jetzt war dann relativ klar, Manja Schreiner wird vermutlich zurücktreten, weil sie erfahren hat, dass ihr die Uni Rostock den Doktortitel entzieht.
Dann haben wir ganz schnell in der Redaktion unseren Tagesplan über den Haufen geworfen. Ich habe mich aufs Fahrrad geschwungen und bin ganz schnell zur Senatsverwaltung für, wie heißt die offiziell?
Mobilität,
Verkehr, Umweltschutz und Klima. Umwelt und Klimaschutz? Umwelt. Wer weiß. Ja, siehst du, das ist
Klima,
hier sitzen
Klimaschutz
die Fachleute.
Und Umwelt.
Klimaschutz und Umwelt. UMVK, genau. Geradelt am Kölnischen Park.
Jetzt hast du aber, glaube ich, das Akronym falsch gemacht.
VMKU. So, liebe Hörerinnen und Hörer, wenn Sie die Buchstaben in die richtige Reihenfolge bringen, schreiben Sie sie auf eine Postkarte, schicken Sie sie ein. Einsendeschluss ist wie immer der kommende Samstag. Wir lenken ab. Also, ich komme an am Kölnischen Park vor der Senatsverwaltung mit dem langen Namen. Und da waren auch schon andere Kollegen. Erst dachten wir, naja, mal gucken, ist das oben dann in Ihrem Büro oder so? Nein, sagte der Pförtner, das macht sie draußen. Und dann kamen auch die Kollegen vom Fernsehen und wir entschieden dann einfach mal, wir gehen gegenüber auf die andere Straßenseite, da ist ein Park, da kann man ein bisschen aus der Entfernung das Haus sehen und wir entscheiden jetzt einfach mal, wo Manja Schreiner bitte ihr Statement zu geben hat.
Ist ja auch wichtig, oder? Also nicht für uns Haupthörfunker, aber natürlich für die Fernsehleute. Die wollen auch ein bisschen einen guten Hintergrund haben.
Genau. Also das heißt, die Leute, die mit Bild arbeiten, die hatten dann einfach mal entschieden, wo sich die Senatorin hinzustellen hatte. Und da haben wir uns dann positioniert. Zwischendurch gab es noch einen Anruf von unseren Online-Kolleginnen und Kollegen, die gesagt haben, oh, wir wollen das unbedingt live streamen. Und dann musste Boris noch ganz schnell auch noch sich vor die Kamera stellen und noch kurz ein Hallo sagen. Und Achtung, jetzt kommt hier gleich die Verkehrssenatorin. Und dann kam sie in der Tat mit vorbereitetem Statement und ich dachte mir, das ist nicht so lang, das hören wir uns jetzt einfach mal in voller Länge an.
Sehr geehrte Damen und Herren, die Universität Rostock hat mir mitgeteilt, dass sie meinen 2007 verliehenen Doktorgrad entziehen wird. Aus diesem Grund habe ich den regierenden Bürgermeister von Berlin gebeten, um eine Entlassung vom Amt als Senatorin für Mobilität, Verkehr, Klimaschutz und Umwelt. Dies tue ich, um Schaden vom Berliner Senat abzuwenden. Als Senatorin habe ich stets große Verantwortung gegenüber der Stadt und ihren Menschen empfunden. Diese Verantwortung gibt mir nun diesen Weg aus dem Amt vor. Dies tue ich sehr schweren Herzens. Denn ich hätte nur zu gern mit all meiner Kraft im Sinne der Berlinerinnen und Berliner gemeinsam diese Stadt gestaltet, weitergestaltet. Ich habe an keiner Stelle meiner Dissertationsarbeit vorsätzlich getäuscht oder betrogen. Als Privatperson werde ich deshalb gegen diese Entscheidung der Fakultät Widerspruch einlegen. Ich danke Ihnen ganz herzlich. Auch für die Zusammenarbeit in diesem einen Jahr. Und bitte um Verständnis, dass es von mir keine weiteren Erklärungen dazu geben wird. Wiedersehen.
Man hat es, glaube ich, gehört, aber man hat es vor allem auch noch gesehen, wenn man die Bilder gesehen hat. Da stand eine wirklich sehr emotional angefasste Frau.
Ja, in der Tat. Also du hast, muss man dazu sagen, in der Redaktion währenddessen gesessen, hast dir sozusagen das Live-Bild angeschaut.
Damit ich ganz schnell arbeiten konnte, weil das kannst du natürlich nicht, wenn du da erstmal stehst. Du hast zwar einen Laptop dabei natürlich, aber da muss ja ganz schnell müssen die ersten Meldungen raus und das machen wir dann eben aus der Redaktion.
Das machen wir dann auch ganz häufig so, dass wir uns alles, das ganze Bildmaterial direkt streamen lassen. Nicht alles übertragen wir dann auch live, aber zumindest im Haus, um dort zu arbeiten. Ja, du hast schon gesagt, also die war wirklich angefasst und trotzdem bleibt ja so ein bisschen, wir wissen jetzt, sie hat das wirklich so aus eigener Motivation heraus entschieden, sofort den Rücktritt und den Rückzug anzutreten.
Bist du dir da 100% sicher, dass es ganz ihre eigene Motivation war? Also ich hatte auch mit ihrem Umfeld noch vorher Kontakt und da hieß es, also sie sich wirklich gar keines Fehlverhaltens bewusst, sagt sie ja jetzt auch. Und du hattest es ja vorhin schon mal kurz angedeutet. Wir hatten, also es haben sich natürlich die Leute aus der CDU nur so unter der Hand geäußert. Aber da war halt die klare Ansage, von den Fällen, die wir bisher kannten, sei es nun Franziska Giffey oder Karl Theodor zu Gutenberg oder Annette Schavan oder wie auch immer. Also wem die Uni offiziell bescheinigt, plagiiert zu haben, getäuscht zu haben, der muss zurücktreten. Also das haben dann auch die CDUler gesagt. Naja, wenn man sich diese Fälle anguckt, gibt es eigentlich keinen anderen Weg.
Ja, das schon. Aber ich glaube nicht, dass sie, so wie ich das nach meinen Gesprächen wahrgenommen habe, jetzt intensiv, ich sag mal, von außen bearbeitet wurde, dass sie an ihrem Amt geklebt hat und gesagt hat, nee, ich sehe das jetzt wirklich nicht ein. Das hat ihr Umfeld vielleicht auch so wahrgenommen, aber sondern dass ihr schon relativ selbst dann klar wurde, dass es eigentlich nicht weitergeht. Beziehungsweise, ja klar, das haben ja andere auch gemacht. Nicht alle sind so konsequent sofort an Tag 1 des Bekanntwerdens quasi zurückgetreten, sondern haben das in die Länge gezogen, weil sie dachten, es geht noch gut.
Manche sind auch gar nicht zurückgetreten. Also erinnern wir uns an den jetzigen Chef der Senatskanzlei von Kai Wegner, Florian Graf. Ja. Der war 2012 CDU-Fraktionschef im Abgeordnetenhaus, als dann seine Doktorarbeit unter Beschuss kam und es ist geblieben.
Auch das. Also auch solche Fälle gab es. Insofern die Frage, die ja dann immer sehr schnell dahinter auftauchte, sozusagen, sie hat gesagt, sie wollte Schaden vom Senat abwenden. Ist ihr das gelungen? Also mit Sicherheit hat sie dadurch eine lange Debatte vermieden.
Das auf jeden Fall. Und also wenn sie geblieben wäre, auch nur noch ein paar Tage versucht hätte, es auszusitzen, natürlich hätte die Opposition ihr keine Ruhe gelassen. Da lagen fertige Rücktrittsforderungen in der Schublade. Das wissen wir.
Ja, und lass uns vielleicht auch noch mal ganz kurz über die Umstände reden. Das gehört dann vielleicht auch so zum Blick hinter die Kulissen. Also wenn zu solchen Statements eingeladen wird, das ist schon was anderes, als wenn es eine, sagen wir mal, eine reguläre Pressekonferenz gibt. Erstens sitzt man meistens bei Pressekonferenzen und steht nicht irgendwo rum. Und es war auch hier so, es gab dann vorher von der Pressesprecherin der Senatoren auch an uns, die wir dort gewartet haben, sagen wir mal eine klare Ansage, die können wir uns auch anhören.
Es gibt jetzt ein Statement und ein Statement ist ein Statement.
Willst du uns sagen, dass wir keine Fragen stellen dürfen?
Es gibt jetzt ein Statement und haben Sie bitte dafür Verständnis, dass es ein Statement bleiben wird.
Ich glaube, da müssen wir auch noch erklärend sagen, das war jetzt Britta Elm, Pressesprecherin der Senat, der Verkehrssenatorin, aber auch ehemalige RBB-Kollegin. Sie ist wie so viele Mal gewechselt von der journalistischen Seite auf die Pressesprecherseite, weswegen wir auch, das ist kein Einzelfall, muss man sagen, weswegen auch wahnsinnig viele Pressesprecher einfach geduzt werden zurzeit von den Medienschaffenden, weil man sich einfach aus älteren Zusammenhängen kennt.
Zumindest von denen, die schon extrem lange beim RBB sind. Ich muss dazu sagen, ich bin noch nicht so lange hier, finde das manchmal gar nicht so schlecht, dass ich die Leute siezen kann, weil ich die eben nur in dieser Position kenne. Aber klar, deswegen wurde zurückgefragt, willst du uns damit sagen?
Das war in diesem Falle Hildburg Bruns von Bild und BZ, die das nachfragte. Aber es war ja genau so gemeint. Also Frau Schreiner hatte erkennbar keine Lust darauf, nun auch noch vielleicht unangenehme Fragen zu beantworten. Da muss man sagen, das ist in solchen Fällen aber auch normal, dass keine Fragen zugelassen werden. Das ist nicht schön für uns als Journalisten, aber eigentlich auch da Standard.
Ja, passiert öfter. Kann man natürlich versuchen, noch was hinterher zu brüllen, aber ich glaube, da wäre jetzt auch nicht mehr gekommen, das war allen bewusst. Und ich glaube, dann fühlt man auch, also ich will nicht sagen Verantwortung für eine Person menschlich oder so, aber ich glaube, da war allen klar, die hat jetzt so gerade das rausgekriegt, sozusagen halbwegs gefasst, was sie sagen wollte. Das hätte, glaube ich, auch nichts gebracht, da jetzt noch irgendwie hinterher zu rennen und der versuchen nochmal das Mikrofon irgendwie vor den Mund zu halten und noch mehr zu kriegen.
Genau, eine Stunde später wirkte dann jemand anders, auch zwar durchaus angefasst vom Thema, bot aber mehr Spielraum. Da waren wir nämlich dann im Roten Rathaus versammelt. Um 12 Uhr hatte dann der regierende Bürgermeister wiederum zu einem kurzen Statement eingeladen und dessen Sprecherin, die Senatssprecherin Christine Richter, die leitete das allerdings anders ein.
Guten Tag alle miteinander. Wir machen jetzt das Statement des regierenden Bürgermeisters und danach zwei, drei Fragen. Keine Pressekonferenz, Statement und zwei, drei Fragen im Anschluss.
Ja, das ist die andere Version, ne? Also Sie können zwar fragen, aber bitte bloß nicht zu viel, weil so richtig in die Tiefe gehen will man dann auch nicht.
Ja, bei Christine Richter ist ja auch noch wieder auch so ein Fall. Sie war früher auch Journalistin, sie war davor Chefredakteurin der Berliner Morgenpost, davor auch noch bei anderen Medien. Die ist auch mit der halben Journalistinnenwelt per Du. Und die hat auch ein Gespür dafür, das müssen wir auch aus unserer Erfahrung mit ihr als Senatssprecherin sagen, was so die Bedürfnisse von uns Journalistinnen und Journalisten sind. Und die wusste ganz genau, natürlich wollen wir noch Nachfragen stellen. Und deswegen hat sie das auch zugelassen.
Genau, weil Kai Wegner ja vielleicht in seinem Statement auch längst nicht all das anspricht, was wir noch gerne wissen wollen.
Und trotzdem ja auch wissen konnte, was wir fragen. Aber auch bei ihm machen wir es mal so, sein Statement ist vielleicht länger. Da gönnen wir uns vielleicht jetzt mal so die wesentlichen Key Facts draus.
Ja, meine Damen und Herren, Manja Schreiner hat mich heute darüber informiert, dass die Universität Rostock zur Entscheidung gekommen ist, ihr den Doktorgrad zu entziehen. Sie hat mich angesichts dieser Entscheidung heute Morgen gebeten, sie aus dem Amt der Senatorin für Mobilität, Verkehr, Klimaschutz und Umwelt des Landes Berlins zu entlassen. Ich komme dieser Bitte nach. Ich sage aber ausdrücklich, ich tue dies schweren Herzens. Manja Schreiner ist ein Gesicht und eine Stimme für eine dringend notwendige Verkehrswende in unserer Stadt, die die Ideologie der letzten Jahre überwindet und ersetzt durch pragmatische und lösungsorientierte Politik. Manja Schreiner hat in den vergangenen 12 Monaten die richtigen Schwerpunkte gesetzt und sich für eine Verkehrspolitik eingesetzt, die alle Verkehrsteilnehmerinnen und Verkehrsteilnehmer in den Blick nimmt. Umso größer ist mein Respekt vor der Entscheidung von Manja Schreiner.
Das hatte schon so ein bisschen, also ich sag's jetzt mal, Grabredencharakter, fand ich, in deiner Gesetztheit, oder?
Ja, aber das, ehrlich gesagt, ist das doch im Moment Wegners täglicher Ton, dieses sehr, ich nenne es mal pastorale.
Das
aber
stimmt.
Klar, wenn er dann natürlich über so schwierige Dinge redet, dann kommt es erst recht so grabesstimmenmäßig rüber.
Ja, was ich ja spannend finde, zu den 2, 3 Fragen, die dann tatsächlich gestellt wurden, gehörte natürlich auch die Frage, wie geht es denn jetzt weiter? Also das heißt, wir haben mal kurz durchgerechnet, hatten gesagt, naja, also der Tag danach war der Feiertag, der 1. Mai. Dann kam der Donnerstag schon mit einer Plenarsitzung, theoretisch. Man konnte ja darauf vorbereitet sein, hätte er da schon sagen können, hier und hier habe ich die neue, wie kann sofort vereidigt werden. Haben wir nachgefragt, er hat gesagt, nein, hier geht es nicht um Schnelligkeit, Gründlichkeit vor Schnelligkeit. Das klang jetzt eher so wie, dann warten wir mal noch ab.
Genau, er hat also auch speziell auf den 1. Mai verwiesen, hat gesagt, jetzt kommt ja erstmal ein ganz wichtiger Tag für Berlin. Da können wir vielleicht in einem Nebensatz sagen, es war der friedlichste 1. Ja. Mai seit Jahrzehnten. Also ich war da auch unterwegs und man denkt ja immer vielleicht in der Nacht, wenn es dunkel wird, knallt es nochmal. Aber auch bei der revolutionären 1. Mai-Demo ist da nichts passiert. Aber das hat Kai Wegner nochmal ganz klar gesagt. Sozusagen, also morgen habe ich erstmal was anderes zu tun und dann ist ja schon Donnerstag. Nee, das wird nichts. Was mir sehr aufgefallen ist, ich fand, er hat so getan, als würde er eigentlich jetzt erst anfangen, darüber nachzudenken, was er machen wird, wenn dieser Fall eintritt. Also klar, er hat gesagt, ich führe jetzt Gespräche und so weiter. Aber also natürlich hat er sich in den letzten Wochen schon mal den einen oder anderen Gedanken gemacht, was würde ich denn machen, wenn Manja Schreiner weg ist? Wen könnte ich fragen, dass er das vorher eventuell, vermutlich, wie auch immer, nicht gemacht hat, weil sowas bleibt ja dann auch nicht unter der Decke, verständlich. Aber natürlich hat er nicht am Dienstagmorgen zum ersten Mal überlegt, wie geht es jetzt weiter.
Nee, das auf keinen Fall. Und das hat dann auch ja eben dazu geführt, dass nicht nur unser Dienstag ordentlich durchgeschüttelt wurde, auch unser Freitag, an dem wir jetzt hier ja immer allwöchentlich unseren Podcast aufzeichnen.
Na und vielleicht müssen wir sagen, also auch unser Donnerstag war natürlich, ich will nicht sagen, noch nicht durchgeschüttelt, aber auch wir wollten natürlich wissen, was läuft da jetzt gerade ab hinter den Kulissen, mit wem redet Kai Wegner eigentlich. Kai Wegner war natürlich im Abgeordnetenhaus unterwegs, weil ja eben, du hast es schon gesagt, Plenarsitzung war, da waren auch viele andere unterwegs. Wir haben Leute angerufen, wir haben Leute irgendwie vor irgendwelchen Plenarsaalstüren abgefangen und gefragt, ist irgendwas. Aber Kai Wegner hat wirklich die Karten, ich würde mal sagen, ziemlich eng an der Brust gehalten und hat sich da nicht groß reingucken lassen.
Ja, das Spannende für uns ist ja dann immer, man redet mit wahnsinnig vielen Leuten. Manche sind dann auch so fair und sagen, sie sind nicht da dran, sie haben keine Ahnung, geben dann uns natürlich Einschätzungen, die zum Teil auch hilfreich sind, weil sie aus dem politischen Spektrum kommen, weil sie jemand kennt, jemanden, der jemanden kennt und oder man kann menschlich einschätzen, wie verhält sich jemand in so einer Situation. So, und dann gibt es natürlich auch andere, die im Brustton der Überzeugung natürlich Glauben machen wollen, dass sie aber ganz dicht dran sind. Und das rauszufiltern, zu sagen, okay, wo sind die verlässlichen Informationen, das ist, finde ich, dann gerade in solchen Tagen immer besonders schwer.
Ja, auf jeden Fall. Und wir sitzen natürlich selbst hier und machen uns auch selber Gedanken. Wer könnte passen für dieses Anforderungsprofil, was da jetzt gerade da ist? Also jemand, der inhaltlich ganz schnell drin ist, weil man kann sich das, also das ist dann jetzt 4. neue Person an der Spitze der Verkehrsverwaltung in 4 Jahren? Nee, in 3 Jahren, glaube ich. Also man braucht wirklich jemanden, der schnell ran kann an die Verkehrswende, an den Klimaschutz und so weiter. Also nicht nochmal irgendwie ein Jahr einarbeiten. Es musste auch jemand sein, der verfügbar war, der nicht irgendwie sagt, na, in einem halben Jahr könnte ich gut. Und da haben bei uns natürlich auch die Räder im Kopf angefangen zu rattern. Und wir haben mal so ein paar Namen uns gegenseitig sozusagen genau. an den Kopf geworfen und durchdiskutiert.
Also es war relativ klar, also wahrscheinlich wird Wegner schon bemüht sein, wieder eine Frau zu bekommen, um nicht eine so Geschlechterschieflage im Senat noch ohne Not zu haben. Gleichzeitig fragte man sich aber auch, was muss er denn noch so beachten? Also gibt es da Begehrlichkeiten in der Partei, die sagt irgendwie, ja, aber es muss bitte jemand aus Kreisverband XY sein.
Oder so. Aus der Fraktion. Ne? Die war ja nicht so happy, nachdem der Senat da Anfang im Frühjahr 23 vorgestellt wurde, weil so wenig Leute aus der Fraktion zum Zuge kamen.
Man muss auch dazu sagen, Manja Schreiner saß zwar oder sitzt immer noch im Landesvorstand der Berliner CDU, aber sie ist letztendlich auch jemand, die von außen gekommen ist. Sie war vorher Geschäftsführerin, Hauptgeschäftsführerin der Fachgemeinschaft Bau. War jemand, der jetzt keinen, bei dem man nicht sagen würde, so, das war so der Stallgeruch CDU oder das Parteiengewächs, was ja gerne innerhalb von Parteien wahrgenommen wird. Also insofern, das sind so Faktoren, die spielen dabei auch eine Rolle. So, und dann tauchten mehrere Namen. Wir können die ja mal ganz kurz so ein bisschen durchgehen, schon durchaus noch. Also ein Name, der sehr schnell gehandelt wurde, war in der Tat Ute Bonde. Ute Bonde ist die Geschäftsführerin des Verkehrsverbunds Berlin-Brandenburg, gerade erst vor einem Jahr angetreten.
Und warum ihr Name natürlich auch direkt sozusagen bei uns in den Köpfen war, weil sie ja bei Kai Wegner schon mal auf dem Zettel war.
Genau.
Als er 2021 oder also mit der CDU zur Abgeordnetenhauswahl angetreten ist, hat er ja so ein kleines Schattenkabinett vorgestellt, Schattensenat. Und da war sie als Verkehrssenatorin drauf. Also er kannte sie, er schätzte sie ganz offensichtlich. Nur ist er ja 2021 erstmal nicht regierender Bürgermeister geworden. Von daher hatte sich das mit dem Postenverteilen auch erledigt. Und erst 2023, nachdem die CDU die Wiederholungswahl gewonnen hatte, konnte Kai Wegner eben Posten vergeben. Aber da war Ute Bonde schon nicht mehr zu haben, weil eben...
Die Unterschrift war noch nicht ganz trocken. Da hatte sie gerade gesagt, sie wird VBB-Chefin. Sie hat mir damals dann im Interview später gesagt, nee, das war dann okay. Sie hatte mit dem Thema abgeschlossen. Das war jetzt für sie jetzt nicht so, dass sie da irgendwie traurig gewesen wäre. Klar, was hätte sie auch sagen sollen. Aber natürlich, also dass sie trotzdem sozusagen immer jemand ist, der politisch was bewegen will oder gerne politisch mitmischen will, das hat sie dann später ja auch als VBB-Chef in diesem Jahr gezeigt.
Und ich meine, was natürlich auch für sie spricht, die es dann jetzt auch werden soll, ist, dass sie Erfahrung hat in Verwaltung. Sie hat in der Finanzverwaltung gearbeitet und auch in der Wirtschaftsverwaltung. Und natürlich ÖPNV, bei der BVG hat sie auch lange gearbeitet. Also sie bringt da so einiges mit. Aber wir waren, glaube ich, dabei, wer alles gehandelt wurde, ne?
Genau, also da waren dann noch andere Namen, unter anderem auch der Name der Pankower Verkehrsstadträtin Manuela Anders-Granitzky, auch CDU, Pankow und durchaus jemand, bei dem manche sagen, naja, vielleicht wird aus dem auch noch mehr als nur eine Stadträtin. Dann war auch immer wieder noch die Rede von der derzeitigen Staatssekretärin für Umwelt- und Klimaschutz, die Manja Schreiner hatte, Britta Behrendt, die gilt als durchaus fachkundige Managerin dort in der Verwaltung.
Ja, oder dann hieß es auch, was ist denn eigentlich mit Dirk Stettner, dem CDU-Fraktionschef, weil der war ja in den letzten Monaten, hatte man das Gefühl, so eine Art Vize-Verkehrssenator, also der hat seine Idee von der Magnetschwebebahn da in den Raum geworfen, auch als es um Tempo 50, Tempo 30 und so weiter ging. Da hat er durchaus auch einige Vorstöße gemacht, wo man merkt, er interessiert sich offensichtlich schon für Verkehrspolitik und hat, glaube ich, auch die Verkehrssenatorin dabei teilweise überrollt. Aber der hat sofort am Dienstagabend, war bei uns hier im RBB-Spezial im Fernsehen und hat sofort gesagt, nein, also er sei total begeistert von seinem Job als Fraktionschef und man werde da eine Verkehrsexpertin oder einen Verkehrsexperten für den Posten finden.
Aber Magnetschwebebahn ist natürlich ein richtiges Stichwort, weil das ist etwas, was dann auch wiederum mit Ute Bonde verknüpft ist, weil, sagen wir mal so, da hat ihr Image als unabhängige VBB-Chefin so ein wenig Kratzer bekommen, weil als die CDU das Thema Magnetschwebebahn und Berlin könnte das ja mal ausprobieren, sozusagen auf die Tagesordnung gehoben hat, da hat sie dann dafür gesorgt oder mitorganisiert, dass man mal so einen Probebetrieb sich anschauen kann bei einer Firma in Bayern, die das eigentlich als alleinige Firma fast irgendwie herstellt.
Genau, wo relativ klar ist, also wenn das in Berlin kommen sollte, dann wäre das wahrscheinlich mit dieser Firma, die hatte auch vorher, also das Ganze hat ja einen Vorlauf, also CDU-Leute sind von der Firma schon mal sozusagen gebrieft worden, wie toll das alles wäre mit deren Magnetschwebebahn.
Genau, und da hat sie sich so ein bisschen reingehängt und das war ein Punkt, der kam auch bei den anderen politischen Parteien nicht so gut an. Erstens, weil das Thema Magnetschwebebahn nun sowieso eher als Luftschlussgeschichte gilt, wo man sagt, Leute,
ja, super umstritten,
wir haben hier Probleme zu lösen und ja, kann sein, dass die Magnetschwebebahn auch bestimmte Verkehre abdecken kann. Aber das ist jetzt wirklich nicht unser vordringlichstes Problem. Und dann natürlich auch, dass sie sich da irgendwie dann, da wirkte sie auf einmal so parteipolitisch irgendwie einfach unterwegs. Das hat, da hat sie sich selbst schon geschadet. Das ist auch das, was wir dann am Donnerstag immer wieder zu hören bekamen, auch manchmal in Telefonaten, dass gesagt wurde, ja, aber wenn Ute Bonde das werden würde, das haftet ihr doch als Makel an.
Freitagmorgen waren dann unsere Redaktionen teilweise ein bisschen wuschig, weil nämlich fast übereinstimmend die Berliner Zeitungen das Gefühl hatten, es wird Manuela Anders-Granitzky oder es könnte werden, nicht es wird, aber sehr deutlich gefragt, ist sie die Neue? Mhm. Und wenn man das dann irgendwie dreimal gelesen hat mit relativ großen Schlagzeilen, dann haben wir uns natürlich auch gefragt, oh, wir hatten doch gestern eher gehört, dass es Bonde werden könnte und so liegen wir da völlig falsch, haben angefangen nochmal rumzutelefonieren, dann sagten die ersten, nee, also wir hören Anders-Granitzky wird's nicht.
Das beweist sich dann auch mal wieder, dass es gut ist, auf die eigenen Stimmen zu hören und den eigenen Recherchen zu vertrauen. So, was muss man jetzt über Ute Bonde ansonsten wissen?
Ich würde sagen, insgesamt muss man wissen, dass ihr schon eigentlich durch die Parteien mehr oder weniger hinweg Erfahrung, Expertise nachgesagt wird. Ich meine, dass die CDU jetzt lobt, ist natürlich total klar. Also von wegen hervorragende Wahl und so. Die SPD sagt auch, ist eine wirklich gute Entscheidung. Die könne inhaltlich sofort einsteigen. Bei der SPD kommt schon genau das Thema Magnetschwebebahn zum ersten Mal. Also nach dem Motto, so ein bisschen macht uns das schon Kopfschmerzen, dass sie da so dahinter stand. Und wenn man dann in die Opposition guckt, also Grüne, AfD sagen, ja, Expertise ist da, die AfD sagt dann, aber ist so eine ÖPNV-Kennerin, wird die sich wirklich genug ums Auto kümmern? Und die Grünen gehen auch wieder in Richtung Magnetschwebebahn, also bloß kein Haushaltsgeld für diese Luftschlösser, erwähnen dann noch Flugdrohnen und so weiter. Die einzigen, die so wirklich komplett sagen, falsche Wahl, schlechte Wahl, das sind die Linken, die Linksfraktion. Da haben die beiden Fraktionsvorsitzenden ein Pressestatement rausgegeben, wo es heißt, nee, da werde sozusagen jetzt, sei eigentlich klar, da wird falsche Verkehrspolitik sozusagen verstetigt. Die wird so weitermachen wie Manja Schreiner. Und man piekst halt vor allem darauf, dass Ute Bonde eine Verkehrsexpertin sei und dass deswegen vermutlich beim Klima, beim Umweltschutz es Stillstand geben werde.
Bei der Meldung habe ich sofort gedacht, eigentlich wäre sowas vielleicht auch von den Grünen gekommen, wenn die nicht doch, und das ist, finde ich, auch eine Wahrnehmung der letzten Monate, sich ziemlich klar ausrechnen, dass wenn die Umfragen auch nur ansatzweise so bleiben, wie sie im Moment sind, sie vermutlich 2026 in die Verlegenheit oder die Chance bekommen könnten, mit zu regieren und mit einer CDU. Und das merkt man dann schon, dass dann sehr abgewogene Pressemitteilungen kommen. Da wird kritisiert, aber da wird dann auch durchaus mal respektierend zur Kenntnis genommen und so war das hier auch.
Ja, genau, denn ich meine, also du hast es erwähnt, unser letzter RBB Berlin-Trend, der hatte ja genau gezeigt, also wenn man eine Zweierkonstellation will, dann hätten nur CDU und Grüne die Mehrheit, das zu machen, weil das natürlich alles wirklich volatil ist und so weiter. Also von daher, das nehme ich schon auch wahr bei den Grünen. Aber Kai Wegner, ich will nicht sagen, befördert das, aber der ist natürlich auch erkennbar bemüht, die Grünen einzubeziehen, wenn es um große Themen wie jetzt zum Beispiel, klar, muss ja sowieso Verwaltungsreformen, so viele grün regierte Bezirke, aber dem liegt es schon auch am Herzen, jetzt nicht irgendwie nur mit der SPD da rumzuknausern und sich auf die zu konzentrieren, sondern sich da auch Optionen offen zu halten.
Naja, und auch in diesem Sinne ist es dann wiederum eine gute Wahl, wenn man sich dann eine Verkehrsmanagerin aus dem Bereich des öffentlichen Nahverkehrs sucht. Wir wissen ja, wir haben in der Stadt so dieses, ja, Gegeneinander, sage ich mal, der CDU, der nachgesagt wird, sie sei irgendwie die Befördererin des Autoverkehrs und dann die anderen, die sagen, die Radfahrenden kommen zu kurz und so. Und ja, Kai Wegner wählt sich eben die Mitte und sagt, ich nehme hier den umweltfreundlichen öffentlichen Nahverkehr. Da kann man dann auch wieder sagen, wofür steht eine Ute Bonde beim Nahverkehr und wofür steht sie möglicherweise nicht. Anderes Thema, aber trotz allem, also auch aus dem Gesichtspunkt kann man sagen, kein ganz ungeschickter Schachzug.
Würde ich auch so sehen. Und wichtig halt vor allem, dass es schnell gegangen ist. Ja. Also wie gesagt, er hat zwar gesagt, Gründlichkeit geht vor Schnelligkeit am Dienstag, der Kai Wegner, aber ich glaube, ihm war dann schon auch klar, dass Schnelligkeit nicht ganz so unwichtig ist in der Frage.
So, ein abenteuerlicher Dienstag in einer auch abenteuerlich endenden Woche. Ich glaube, so können wir jetzt erstmal einen Schlussstrich ziehen. In 3 Wochen, wenn alles gut geht, wird sie Ute Bonde vor dem Parlament vereidigt werden. Dann können wir uns auch sicherlich ein bisschen mehr noch darüber unterhalten, welche Aufgaben sie jetzt eigentlich zu bewältigen hat.
Denn die sind groß.
Die sind groß. Die CDU hat groß davon gesprochen. Sie wollen ja irgendwie alle Verkehrsteilnehmerinnen und Verkehrsteilnehmer miteinander versöhnen. Man soll sich im Verkehr in den Armen liegen, mehr oder weniger. Und Ob ihr das gelingen kann, ja, schalten Sie morgen wieder ein, sage ich mal. Das ist also sozusagen das, was uns dann auch sicherlich in den kommenden Wochen und Monaten begleiten wird. Also, der Rücktritt der Berliner Verkehrssenatorin Manja Schreiner und die schnelle Nachfolge und wie uns das als Redaktion auf Trab gehalten hat, das haben wir hier beleuchtet. Sabine Müller, ich danke dir, dass du mir beim Aufarbeiten dieser Woche jetzt hier geholfen hast.
Ich danke dir, Thorsten.
So, kurze Atempause und jetzt zu einem anderen Thema, leider keine leichte Kost, und zwar nach Brandenburg. Die Zahl der Rechtsextremisten in Brandenburg hat einen neuen Höchststand erreicht. So ist das zu lesen im neuesten Verfassungsschutzbericht, der in dieser Woche vorgestellt wurde. 3085 Rechtsextremisten hat der Verfassungsschutz im vergangenen Jahr gezählt. Das waren 230 mehr als im Vorjahr. Über diese und alle weiteren Zahlen beuge ich mich jetzt gemeinsam mit meiner Kollegin Amelie Ernst in Potsdam. Hallo.
Hallo, guten Tag.
Zunächst mal der Blick in den Bericht konkret. Was steht außer diesen Zahlen da noch drin?
Ja, tatsächlich viele Zahlen. Also zum Beispiel eine Zahl nenne ich vielleicht nochmal. Also 1300 dieser rund 3000 Rechtsextremistinnen und Rechtsextremisten, die gelten auch als gewaltorientiert. Also auch diese Zahl, was die Gewalt betrifft, ist nach oben gegangen. Aber dann geht es eben nicht nur um die Zahlen, sondern auch um das, was da passiert. Also der Verfassungsschutz beobachtet zum Beispiel eine sehr weitreichende rechte Vernetzung und auch rechte Entgrenzung. Was heißt das? Es gibt kaum mehr Distanzierung zwischen den verschiedenen rechtsextremen Akteuren, also Gewaltbereite, Nicht-Gewaltbereite oder Vordenker etc. Beispielsweise auch nicht zwischen dem rechtsextremen Medium Kompakt und ihrem Chef Jürgen Elsässer, der eine wichtige Rolle spielt in der ganzen Szene, und der Brandenburger AfD-Spitze.
Man hat alle Berührungsängste verloren, und wenn eben so jemand wie Jürgen Elsässer tatsächlich die Wiedererrichtung des Deutschen Demokratischen Reiches fordert mit deutsch-russischen Truppen an der polnischen Grenze, dann ist eben auch kurz danach ein Vertreter der Alternative für Deutschland, des Landesverbandes Brandenburg, vor Ort oder eben Anna Leisten als Vorsitzende der Jungen Alternative und teilt diese Ideen dann damit auch.
Das sagte der Verfassungsschutzchef Jörg Müller diese Woche. Also diese Verbindung, ne? Also zwischen AfD, den freien Kräften, den, wie gesagt, den Hooligans, auch im Raum Cottbus zum Beispiel sind die ja ein großes Thema. Da sind die Grenzen mittlerweile fließend, personell auch. Und es gibt eben auch so Symbolik wie dieses White Power Zeichen, was vielleicht der eine oder andere kennt, mit diesen Daumen und Zeigefinger, die so einen Kreis bilden und die anderen Finger zeigen so nach oben. Das wird auch durchgehend mittlerweile in verschiedenen Medien, Social Media etc. benutzt von allen möglichen Akteuren als so Erkennungssymbol quasi, zum Beispiel auch von Vertretern der Jungen Alternative, der AfD-Nachwuchsorganisation. Die gilt ja inzwischen als gesichert rechtsextrem.
Und wenn wir jetzt hören, also die Zahlen sind gestiegen und überhaupt, wenn von Rechtsextremismus die Rede ist, dann klingt das für die meisten ja doch besorgniserregend. Aber lass uns doch nochmal ganz kurz die Frage klären, ab wann gilt jemand eigentlich als rechtsextrem und nicht nur, sagen wir mal so, als, ja, weiß ich nicht, der ist halt extrem konservativ oder so, sondern wann sagt der Verfassungsschutz nach der Definition, das ist für uns jemand, der ist rechtsextrem?
Genau, wichtige Frage, weil das wird ja auch in Diskussionen immer so verwischt. Ne? Wir sind doch einfach nur konservativ und wir haben nur bestimmte Ansichten. Na, der Verfassungsschutz macht das schon sehr klar fest an dem, was diese betreffenden Personen dann wirklich öffentlich sagen und natürlich auch tun. Weitgehend öffentlich, das ist das, woran sich der Verfassungsschutz orientiert, also in sozialen Medien, bei Veranstaltungen, welche Posts werden geteilt, und geht es da immer schwerpunktmäßig dann darum, die Verfassung und den Staat in Frage zu stellen. Also da ist die Formulierung immer, geht es gegen die freiheitlich-demokratische Grundordnung, also was sind da Aussagen, die problematisch sind, und daran wird das festgemacht. Also natürlich dazu kommen rassistische Aussagen beispielsweise, antisemitische Aussagen. Und dann erst stufen die Verfassungsschützer die jeweilige Person als rechtsextrem oder rechtsextremistisch ein. So geschehen ist es ja inzwischen bei 6 AfD-Landtagsabgeordneten, also inklusive dem Fraktions- und Landeschef der AfD, Hans-Christoph Berndt. Aber da sind diese Woche eben mit dem neuen Verfassungsschutzbericht auch nochmal 2 Abgeordnete dazugekommen. Aber eine Parteimitgliedschaft zum Beispiel bei der AfD sorgt eben nicht automatisch dafür, dass man als rechtsextrem eingestuft wird. Die AfD suggeriert das gerne und sagt, wir werden alle sozusagen abgestempelt, aber der Verfassungsschutz unterscheidet da sehr genau, was wer sagt und tut und ob das dann rechtsextremistisch ist oder nicht. Und nicht alle AfD-Mitglieder sind aus Sicht des Verfassungsschutzes rechtsextrem.
Und was heißt das dann, wenn der Verfassungsschutz sagt, er beobachtet eine Person? Also diese 3085 Rechtsextremisten stehen ja unter der Beobachtung des Verfassungsschutzes. Was heißt das dann konkret? Also guckt man bloß mal bei Social Media?
auch und vor allen Dingen tatsächlich. Also man stellt sich natürlich immer so spektakulär vor, ne? Das ist immer alles undercover und geheim und Beobachtung, aber das ist nicht der große Teil, sondern tatsächlich der Hauptteil der Arbeit des Verfassungsschutzes besteht darin, öffentlich zugängliche Quellen auszuwerten. Also wirklich im Internet zu recherchieren, in sozialen Medien Videos zu sichten von Veranstaltungen oder auch zu öffentlichen Veranstaltungen hinzugehen, also beispielsweise so Stammtische, die es dann ja gibt, oder auch Parteiveranstaltungen, Demos. Da wird dann eben geguckt, wer tritt da auf, was wird gesagt. Das ist eigentlich der Hauptteil. Und es gibt auch verdeckte Ermittlungen. Es gibt auch weiterhin V-Leute, hießen sie früher, also Informanten. Aber für so verdeckte Ermittlungsmethoden braucht eben auch der Verfassungsschutz Genehmigungen oder auch muss vorlegen, gibt es einen konkreten Anlass für eine drohende Gefahr, um da sozusagen das ganze Spektrum ausschöpfen zu können.
So ein Bericht, wie er jetzt vorgelegt wurde, ist ja eigentlich, müsste man annehmen, ein Alarmsignal für den politischen Betrieb. Also gerade dann, wenn es um Demokratiefeindlichkeit geht, um Verfassungsfeindlichkeit. Wie hat denn die Politik auf den Jahresbericht reagiert? Also mein Eindruck ist ja immer, dass egal, ob in welchem Bundesland man sich bewegt, dass irgendwie ja doch eine gewisse Hilflosigkeit herrscht gegenüber dem Thema Rechtsextremismus.
Ja, man muss es vielleicht ein bisschen größer fassen. Natürlich gab es jetzt die Woche auch wieder die üblichen Presseäußerungen, Informationen oder Pressemitteilungen, wo drin stand, ja, besorgniserregend und so weiter. Von den anderen Parteien und von der AfD auch sozusagen die übliche Richtung, der Verfassungsschutz ist doch aus seiner Sicht überhaupt nicht neutral und das ist alles sozusagen nichts wert, weil das alles politisch gesteuert ist, so die Lesart der AfD. Also das ist sozusagen erwartbar. Aber ich würde nicht sagen, dass die Politik oder die anderen Parteien in dem Fall oder die Landesregierung, wie auch immer, da grundsätzlich hilflos ist. Also man muss ja auch mal gucken, was kann die Politik denn überhaupt machen? Einerseits gibt es eben den Verfassungsschutz als Behörde, als Instrument, den Extremismus zu erkennen, öffentlich zu machen. Und daraus zieht die Politik dann ihre Schlüsse und das passiert durchaus, wie ich das beobachte. Also jetzt wurde ja gerade der Verfassungstreue-Check für Beamte beispielsweise beschlossen, dass man eben guckt, wer wird da eigentlich genau eingestellt. Das ist ja eine politische Maßnahme zum Beispiel oder auch eben die Pläne in der nächsten Legislatur im Landtag, da vielleicht auch in der Geschäftsordnung mal zu gucken, welche Mitarbeiter, Mitarbeiterinnen im Landtag eingestellt werden. Denn gerade bei der AfD gibt es ja auch dort durchaus, man kann schon sagen, bekannte Extremisten unter den Mitarbeitern. Also nicht nur im Plenum bei den Abgeordneten, sondern auch in den Fraktionsbüros. Auch da gibt es einen politischen Fokus und man merkt es durchaus auch in der politischen Auseinandersetzung, also in den Debatten, dass man da nicht nur hilflos, würde ich sagen, reagiert, sondern auch viel stärker als früher die Auseinandersetzung sucht und nicht einfach sozusagen ja, die AfD beispielsweise machen lässt.
Aber trotzdem ist es ja dann doch so, dass eben nach wie vor eben die AfD, um mal die Partei zu nehmen, die eben auch unter Beobachtung des Verfassungsschutzes steht, dass die ja nach wie vor auch Zulauf hat und das Bemühen der Politik, Leute zum Nachdenken zu bringen oder zu sagen, kann das der richtige Weg sein? Da meinte ich, verspürte ich die Hilflosigkeit oder siehst du da dann auch, du bist ja selbst langjährige Beobachterin nun des politischen Betriebs, siehst du denn eine Lösung oder ein Rezept, wie man da Menschen sozusagen davon überzeugen kann, dass der Weg in die Demokratiefeindlichkeit und in die Verfassungsfeindlichkeit vielleicht dann doch nicht der richtige ist?
Ja, also was die politische Ebene betrifft, ist man natürlich ganz schnell immer bei der Verbotsdebatte, ne? Ja. Also ob die Partei, solange sie nicht verboten ist, agiert sie natürlich. Also das ist sozusagen relativ schnell immer zu Ende, die Debatte. Und was die Anhänger oder die Unterstützer, die jetzt vielleicht auch gemeint sind im Verfassungsschutzbericht, das sind ja eben weitgehend keine Politikerinnen und Politiker betrifft, da ist es natürlich eher so eine gesellschaftliche Debatte, würde ich fast sagen. Das ist nicht nur politische Aufgabe aus meiner Sicht, zu gucken, was ist denn an den Orten los, in den Szenen, die sich da verfestigt haben? Was sind das für, man sagt ja immer so Bubbles, ne, oder Blasen, die sich da in sozialen Medien auch verfestigen? Oder jetzt gab es natürlich immer wieder den Blick nach Burg, an diese Oberschule, ja, wo es schon so verfestigte Strukturen gibt, dass Leute vielleicht in bestimmten Kreisen gar nicht mehr sehen, was gibt es denn noch so, ne? Also außer meine rechte Community, in der ich sozusagen ein gewisses Netz gefunden habe oder Freunde auch. Und das ist, glaube ich, auch eine gesellschaftliche Aufgabe, dann immer zu gucken, dass da einfach andere Dinge ganz banal passieren, sowohl social als auch im echten Leben und zu zeigen, da ist noch was anderes. Jetzt gibt es natürlich auch so Aussteigerprogramme zum Beispiel hier in Brandenburg seit dem vergangenen Jahr. Wagemut heißt das Ganze. Da gibt es also auch eine Website und eine Telefonnummer, wo man anrufen kann, wenn man Unterstützung haben möchte, rauszukommen aus so einem ganzen Umfeld, weil man einfach gar keinen Weg sieht. Aber das ist natürlich so ein langfristiges Ding. Ich glaube, davor steht erstmal zu sehen, dass es da was anderes gibt, dass das alles kein Automatismus ist in den Rechtsextremismus oder überhaupt in den Extremismus. Also dieses Programm bezieht sich nicht nur auf Rechtsextremisten, ne? Das muss man vielleicht auch mal sagen. Da kriegt man dann eben Beratung, wo man hinzieht in ein anderes Umfeld, wo man vielleicht auch eine Arbeit findet etc. Aber ich glaube, davor steht eher so eine gesellschaftliche Aufgabe, ne? Dass da einfach noch mehr passieren muss und das ist nicht nur Aufgabe der Politik.
Amelie, dann lass uns zum Schluss noch mal ganz kurz der Vollständigkeit halber sagen, Rechtsextremismus nimmt schon einen großen Teil ein. Die größte Gefahr geht vom Rechtsextremismus aus, sagt der Verfassungsschutzbericht. Mhm. Aber das ist nicht alles. Also zum Spektrum gehört auch linke Gewalt und Linksextremismus, aber auch das Spektrum des Islamismus, der da erwähnt ist.
Genau. Und ein eigenes Kapitel, gerade in diesem Verfassungsschutzbericht auch das Thema Reichsbürger, Selbstverwalter, die ja eben nicht in den Rechtsextremismus automatisch reinzählen, auch wenn es da Überschneidungen gibt. Also auch da sind die Zahlen gestiegen. Ne? 1000 Personen. Das liegt deutlich über dem Vorjahreswert, also auch Leute, die eben die Verfassung und diesen Staat komplett in Frage stellen. Da geht es zum Beispiel um so Dinge wie das Königreich Deutschland, das eben versucht, eine Parallelregierung aufzubauen und für den sogenannten Systemausstieg wirbt.
Die Krisen der letzten Zeit haben Reichsbürger sichtbarer werden lassen und auch ihre Verschwörungserzählungen, die ja der Kitt von Reichsbürgern sind, anschlussfähiger werden lassen und damit eben auch die Zahlen begründet, die wir jetzt beschreiben müssen.
Das war nochmal der Verfassungsschutzchef Jörg Müller. Und was die Linksextremisten betrifft, da gab es auch einen leichten Anstieg, aber man muss wirklich da die Niveaus sozusagen unterscheiden. Das waren 550 Personen, nochmal 20 mehr als im Jahr davor. Und 220 Personen zählt der Verfassungsschutz zu den islamischen Extremisten. 10 mehr als im Jahr davor. Auch da gibt es also eine Tendenz nach oben. Und der Verfassungsschutzchef sagt auch, da müssen wir weiter wachsam sein. Auch da ist es nicht so, dass wir uns komplett nur auf den Rechtsextremismus fokussieren. Aber du hast es gesagt, die größte Gefahr, auch rein zahlenmäßig, aber eben nicht nur, was auch diese Vernetzung betrifft in verschiedenen Gesellschaftsbereiche, die geht eben derzeit vom Rechtsextremismus aus.
Also der Verfassungsschutzbericht für Brandenburg, ein aufschlussreiches Werk, aber ganz und gar nicht eine vergnügliche Lektüre. Amelie Ernst, ich danke dir sehr herzlich.
Gerne.
Und das war die Spreepolitik für heute. Der Blick auf eine ereignisreiche Woche politisch gesehen. Wenn Sie sich jetzt lieber mal zurücklehnen wollen und nicht an Politik denken, dann empfehle ich Ihnen zum Weiterhören unseren wunderbaren Podcast Orte und Worte. Also wenn Sie sich für Buchempfehlungen interessieren und wissen wollen, wo bekannte deutsche Schriftstellerinnen und Schriftsteller so ihre Inspirationen herbekommen, dann ist das genau das Richtige für Sie. Denn das Besondere ist, dieser Podcast, der geht raus an einen Ort, der entweder als Schauplatz für die Geschichte im Buch oder als Inspiration wichtig ist. Das sind dann immer sehr persönliche Gespräche mit den Autorinnen und Autoren. Also ein Buch, eine Begegnung. Und zu finden sind Orte und Worte in der ARD-Audiothek und da, wo es Podcasts gibt. Jeden Donnerstag neu. Und uns gibt es auch in der ARD-Audiothek. Abonnieren Sie uns doch, wenn es Ihnen gefallen hat. Ich bin Thorsten Gabriel. Bis nächste Woche.